Ja. Beten wir dann zusammen. Allmächtiger Vater, großer herrlicher Gott, wir loben und preisen dich für dein Einwirken in Biancas Leben. Deine Gnade hat gewirkt, Herr, und wir danken dir dafür. Wir können es nicht erklären, wir versuchen es auch gar nicht, sondern einfach danken dir dafür. Wir bitten um deinen Segen in Bianco, auch ihre Aufgabe als Mutter, für deinen Segen, liebes Herr. Ich möchte einfach auch bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Herr, wozu wir da sind und was du in uns und durch uns tun willst. Öffne uns jetzt für das, was du sagen willst in deinem Wort, für deine Weisheit und Wahrheit. Herr, sprich du uns an, tief ins Herz, durch deinen Geist, durch Werke, wie nur du kannst, Herr. Amen. Wir sind im Römerbrief und dieser Abschnitt, kein leichter Abschnitt, von Kapitel 5. Aber es ist gut, wenn wir daran denken, wie oft im Leben es sehr hilfreich ist, wenn wir zwei Dinge miteinander vergleichen. Da werden vielleicht Unterschiede deutlicher. Ja? Man merkt erst, was man hat oder nicht hat, wenn man Dinge miteinander vergleichen kann, wenn man nur das eine kennt oder nicht. Ja, wenn man an der Höhle geht, die Lichter ausgeht, dann ist man sehr dankbar für das Licht. Man hat diesen Vergleich, diesen Kontrast. Ja. Ich kann mich erinnern, meine erste Reise in die USA, nachdem ich hierher gekommen bin, da kam ich bei einer Familie noch vor Oma an, die erbaten mich, vor dem Essen zu beten, und da habe Gott das Essen gedankt, auch für die Sonne. Das hat so herrlich geschienen. Und die guckten mich alle an und der sagte, man merkt, dass du nicht mehr in Oklahoma wohnst. Denn für die ist das selbstverständlich. Das ist ja. Wir sehen durch diesen Kontrast Dinge, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Als wir in der Ukraine waren, dieser Kontrast zwischen Arm und Reich, da haben wir den Schätzen gelernt, dankbar zu sein. Durch diese Unterschiede oder vielleicht für Parallele lernen wir Dinge, die wir vielleicht sonst nicht so sehr lernen würden. Und so ist es auch heute. Wir sind im zweiten Teil von Kapitel 5 zuerst, wir sind bis zum Vers 11 gekommen. In diesem Kapitel, um den großen Zusammenhang zu herzustellen, ist es Paulus' Anliegen, dass wir wirklich begreifen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Durch Jesus Christus. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wir haben mit dieser Rechtfertigung, das heißt, wir stehen gerecht vor Gott. Und dadurch haben wir all das andere, das war letzte Woche, wir haben diesen Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Hoffnung auf die Herrlichkeit, Freude selbst in Not, Gottes Liebe im Herzen, Versöhnung mit Gott, all das haben wir durch Jesus Christus. Das war sehr geballt zusammengepackt in den ersten Versen. Und um diese überragende Bedeutung noch klarer zu machen, will Paulus einen Vergleich machen, beziehungsweise er sucht nicht Parallele oder Ähnlichkeiten, er sucht den Kontrast zwischen Adam und Jesus. Antithetische Vergleich. Ja, das sieht gut an, ne? Das heißt, es geht um Gegensätze. Ja, wusste ich vorher nicht. Erstmal so lange auf der Erde sein, so ein Mordkrieg ist. So, ich werde diese Stelle nicht Vers für Vers lesen, Mir hat geholfen, einfach diese Gegenüberstellung zu machen. Also wenn ihr da mitlesen wollt, dann holt wieder eure Bibeln raus. Geht in Vers 12. Und da arbeiten wir. Denn ich möchte diese Gegenüberstellung haben. Auf der einen Seite Adam, also der erste Mensch. Und auf der anderen Seite Jesus. So. Dann fange ich an. Ich fange einfach mit einer Seite an und stelle das alles hin und dann können wir das miteinander vergleichen. Okay. Vers 12 sagt Paulus, ist durch den einen Menschen, den Adam, die Sünde in die Welt gekommen. Wir kennen ja die Geschichte gar nicht. Ne? Da hat Gott gesagt, du sollst nicht von diesem Baum essen und die haben es getan. Damit haben sie Gott nicht gehorcht. Brachten dadurch Sünde in die Welt. Und dadurch ist auch der Tod in die Welt gekommen, weil sie aus dem Garten verbannt wurden, wo der Baum des Lebens war. Und so kam der Tod in die Welt. Und deshalb, aufgrund dessen, herrschte der Tod. Das heißt, es gab keine Ausnahme. Überall war Tod. Ja. Und das, wenn man da liest, das sieht man laut Paulus, dass auch bei Menschen, die nicht so sündigen wie Adam, es war einfach da. Alle standen unter dieser Herrschaft. Alle. Kein Mensch wurde von den Folgen ausgenommen. Es war seine Übertretung, die das verursacht hat, dass der Tod in die Welt kam, dass die Sünde in die Welt kam. Auch wenn das Urteil Gottes schon hieß und dann auch heißt, verdammt und wird nicht verurteilt, man wird verurteilt, das Richterspruch über die Sünde. Dieser Rechtsspruch kommt auf uns alle, wegen Adam zuerst, aber auch, weil wir auch sündigen. Weil wir so sind wie er. Dadurch, dass er gesündigt hat, dass er ungehorsam war und all diese Folgen hat, durch seinen Ungehorsam sind wir zu Sündern gemacht. Das heißt, wir treten praktisch in seinen Fußstapfen. Wir schaffen es nicht anders zu sagen. Okay. Das ist also die eine Seite. Sagen wir mal. Ja. Und uns Adam, um deutlich zu machen, was der Zustand des Menschen ist ohne Jesus. Und dann nimmt er Jesus auf der anderen Seite. Wenn du nur die eine Seite siehst, kannst du schon deprimiert werden. Alles Negative hier, nichts Positives. Aber durch Jesus sehen wir, die Gnade Gottes wurde sichtbar. Die Gnade Gottes kam in die Welt durch ihn. Und es ist auch interessant, während die Bibel hat man sehen, wie er dieses betont, indem er sagt, der eine Mensch war ungehorsam. Der eine Mensch Jesus war Gott gehorsam oder brachte Gnade und er diese Gegensätze erstellt, diesen Einzelmenschen sozusagen gegeneinander auf. Und das ist eher ein Zahlwort, es geht um einen Menschen. Ja, also genauso die Gnade Gottes in die Welt gekommen ist, so ist auch die Gabe der Gabe überreicht geschenkt durch den einen Menschen. Ja. Und obwohl die Folge davon, dass der Tod herrschte bei Adam, ist es für für die Empfänger leben und nicht sein Kopf. Dass wir leben wegen Jesus. Da merke ich, dass der ändert den PowerPoint und macht den anderen hier, aber ja. Ja. Es ist überall gekommen, die Gnade. Es ist Leben und Herrschen. Durch seine Gerechtigkeit und durch seine gerechte Tat kam Freiheit. Gut, Freiheit. Nicht Verdammnis, sondern Freispruch. Und Leben. Der eine hat gesündigt durch sein Ungehorsam, seine Tat des Ungehorsams, hat Verdammnis gegeben. Und so können wir alle durch den Glauben von dem einen Jesus profitieren, von dem, was er uns getan. Durch seinen Gehorsam bekommen wir Leben, bekommen wir seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist eine Gegenüberstellung, die leider hier so ein bisschen durcheinander kommt. Aber Paulus bedeutet immer, was in Adam Jesus zurechtkommen. Wir sollen nur aufpassen, hier so ein paar Sachen, also es ist nicht so, dass ich sterbe, weil oder ich verurteilt bin, weil Adam gesündigt hat. Natürlich, ich trete in seinen Fußstapfen, ich tue das, was er getan hat. Dadurch bin ich auch, stehe ich auch unter einem Urteil. Das steht in Vers 12, der seine Liebe hat. Ja. Der Tod kam wegen seiner Sünde zu uns alle, weil alle gesündigt haben. Also es ist schon so, dass man Adam einfach nicht durchgeht. Er geht einfach an. Ja. Wir Armen, ja, wenn er ein bisschen aufgepasst hätte. Ja. Da ist so viel für uns gekommen durch seine Tat. Dann geht er noch dazu, ich weiß, das muss man überhaupt sehen. Da kam das Gesetz, sagt er. Und was das Gesetz getan hat, ist, er hat die Sünde noch viel größer gemacht. Man macht sich fragen, okay, warum hat er überhaupt das Gesetz gegeben? Ja. Ja. Das Gesetz gegeben. Warum? Weil dadurch Menschen erkennen können, wie das Leben eigentlich sein sollte. Nur das Problem ist, die Menschen haben das auf eigene Kraft nicht geschafft, so zu sein. Und dadurch zu sehen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, aber die haben Kraft. Das ist nicht geschafft. Und genauso auf der anderen Seite, was man nicht sehen kann, aber das steht auch, kam durch Jesus Gnade, Gerechtigkeit, Leben. Er sagte, die Gnade strömt noch mehr. Gnade überströmt noch mehr. Mit einer Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist, die zum ewigen Leben führt. Egal wie groß die Sünde ist, die Gnade ist viel mehr. Und so stellt er diesen Vergleich hin und sagt, lasst uns bitte schätzen, das, was Jesus gebracht hat. All das, was Adam hatte, ja, darunter leiden. Wir leiden unter seinem Ungehorsam und all die Freuden, weil wir auch ungehorsam sind und sie genauso nachmachen. Aber Jesus ist gekommen, um all das wieder zu denken. Um uns Gerechtigkeit zu schenken und uns in seiner Gnade Leben zu schenken. Und hier, dann an dieser Stelle. Ich meine, ich finde es immer interessant, wenn ich das lese so, weil es ist so sauber, ich habe bestimmt getränkt, Verse sogar. Aber das so, so wie Paulus es geschrieben hat, war es nicht so. Es war einfach durch. Und so ist das, was am Ende von Kapitel 5 kommt. Am Anfang von Kapitel 6 ist eigentlich ein Thema. Der Paulus, wenn er auch die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes und dieses Leben in ihm so hoch preist, dann muss er erstmal stoppen und sagen, okay, das ist wichtig, das ist wahr, aber wir dürfen das nicht falsch verstehen. Wir hatten am am Mittwoch im Hauptgang davon gesprochen, dass es in den Wahrheiten, Prinzipien des Evangeliums, der Bibel, da gibt es Dinge, die man wirklich falsch verstehen kann oder einfach überbetonen kann. Und dadurch geht man auf den Abzweig. Oder man blockiert, das ist wirklich die Wahrheit des Evangeliums. Und hier, meiner Meinung nach, will Paulus vorbeugen. Oder vielleicht hat er schon sowas gehört. Und das Problem kommt in diesem letzten Vers. Ja, so wie die Sünde über die Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Und jetzt haben wir eine wunderbare Wahrheit. Das ist das Evangelium, wo ich vorbeugen. Aber man kann Dinge nehmen und einfach durch eine Überbetonung oder eine falsche Betonung falsche Schlüsse kommen auf eine Abweichung. Und hier ist das Problem, so herrscht Gottes wunderbare Gnade. Man macht darauf eine einseitige Betonung auf Gnade, Gottes groß, Gottes wunderbar und gnädig und so weiter und immer wieder und die Betonung auf eine billige Gnade. Paulus selbst sagt den gleich anschließend: Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott eine Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnaden zu offensichtlich ist das aufgetaucht, dass Leute das behauptet haben. Entweder, dass sie behauptet haben, von Paulus und Paulus entsprechend Ruf zu geben, oder dass sie selbst das provoziert haben. Ja. Lass uns ruhig weiter sündigen, Gott ist gnädig. Gott wird noch größer, seine Gnade wird noch größer, wenn er sieht, wie schlimm wir sind. Ich glaube nicht, dass Paulus das so auch sagt. Entweder hat jemand ihm gesagt, ein Vorwurf geworden. Oder er hat gehört, dass jemand das selbst erzählt hat. Und zu dieser Frage bzw. Behauptung gibt Paulus eine sehr eindeutige Antwort. Natürlich nicht. Diese Verneinung, das wird sehr stark gesagt. Man würde sagen, es ist interessant, die verschiedenen Übersetzungen geguckt, die betonen, dass bei Pferde niemals unmöglich auf keinen Fall. Also das darf nicht sein. Ja, da hört man diese Betonung. Was interessant ist, Paulus benutzt diese Redeweise sehr oft. 10-mal im Römerbrief sagt er, stellt er eine Frage, die, wo man weiß, es ist ein Nein, und Paulus betont den Nein. Betont, nein, geht nicht. Und man muss immer wieder diesen Ausdruck. Paulus schreibt nicht diese Verneinung, sondern Paulus muss auch mal schauen, dass er das erklärt. In dem Vers, denn wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter leben? Das heißt, Paulus schaut auf das, was die Gnade ist. Nicht nur die Handlung, die Vergebung, den Freispruch, sondern was dadurch erreicht werden soll. Wenn man dieses Wozu der Gnade darauf beschränkt, dass man nicht in die Hölle kommt oder dass man in den Himmel kommt, dann beschränkt man es auf das Jenseits nach dem Tod. Und was ist dazwischen? Ja? Führt es mit dem, was man fühlen will. Die Leute, die Gnade tun wollen, dann können sie ruhig so schön leben und sich austoben, denn Gott ist gnädig. Aber das ist erstmal diese Antwort. Nein, niemals. Er sagt diese klare Antwort. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, dass wir auf seinen Namen getauft haben? Und durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist. So können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Jesus Christus und sein Tod, das war eigentlich das Thema Kapitel 5, deshalb bringe ich das nochmal raus. Aber im Grunde genommen sagt er, Jesus ist gestorben, beerdigt, auferstanden, zu einem neuen Leben. Und sagte, das seid ihr auch. Und Jesus kommt, damit unser Leben nicht mehr leben wird. Dann stirbt unser altes Leben. Und wir bekommen ein neues Leben. Und Paulus sagt, Taufe ist so ein wunderbares Bild dafür. Man geht unter im Wasser, beerdigt, kommt aus dem Wasser. Das ist wie ein Neuaufstehen. Er sagt, im Namen Jesus, wenn das passiert, dann passiert es. Unser Leben soll neu sein. Das ist eine Tatsache. Und das ist dieses Wozu. In der Gnade sind wir zu einem neuen Leben berufen mit Jesus Christus. Zusammen. So ist für Paulus ein völliger Widerspruch, dass wir sagen, wir gehören zu Jesus, aber wir leben noch das alte Leben und weigern uns selbst. Wir sollen aber nicht denken, er sagt, okay, ich bin Christ geworden, ich habe ein neues Leben, dass das alte völlig verschwunden ist. Manche verzweifeln dran, weil sie merken immer wieder, taucht es weiter auf. Und ich sehe das selbst in mir. Aber ich habe ein Bild gesehen, oder beziehungsweise was erlebt, im Haus, wo wir früher wohnten, in dem Garten, was mir auch sehr aufschlussreich war. Und zwar hatten wir hinterm Haus auf dem uralten Brombeerbusch. Ja? War furchtbar, war da diese mit Dornen. Das war lecker, aber groß und auch mit Dornen waren schon heftig. Ja? Und irgendwann wollte der Vermieter den nicht mehr haben. Und so wurde der ausgegraben, also wirklich weg. Gras drüber neu. Kamen nicht nur da, sondern auch woanders. Mit dem Rasen und fliegt. Kam hoch. Ja? Und dort hoch. Ja? Der Busch war weg. Aber die Wurzeln waren noch da. Das ist so, wie es ist mit unserem Leben. Das neue Leben fängt an, aber es gibt Wurzeln von dem alten Leben noch in uns. Gewohnheiten, Denkweisen. Was haben wir getan? Wir haben nicht den ganzen Garten umgepflügt. verabschieden. Wenn es auftaucht, bearbeite es. Ignoriere es nicht. Sonst wird es wieder zu einem Busch. Dann hast du nicht nur einen Busch, sondern eine Menge. Ja. Ich denke, das ist das Bild für unser Leben hier. Der Busch war weg. Es sah wirklich schön aus, hat neue Rasen gepflanzt und schön grün und bewegt. Kommt was. Aber die Wurzeln, es dauerte Jahre, bis sie sich bekamen. Ich denke, das ist auch ein Weg für das, was wir uns tun werden. Es kostet auch Arbeit in unserem Leben, diese Gewohnheiten und Denkweisen zu ändern, weil sie nicht von alleine weggehen. Aber es lohnt sich. Aber die grundsätzliche Einstellung ist die finde ich, vergleichbar. Hier mit dem, was Paulus sagt, mit Galater. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist sehr widerlich. Ich bin gestorben. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das neue Leben. Auferstehen, das ist das neue Leben. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Da ist die neue Aufgabe. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, gestorben. Nun lebe ich weiter, aber was für ein Leben danach? Glauben an Jesus? Was natürlich nicht von alleine und so einfach so ging, aber das ist eben eine Grundausrichtung unseres Lebens. Und ich denke, da werden wir nächste Woche auch sehen, was Paulus wirklich damit meint. Er führt das natürlich länger aus in Kapitel 6. Aber da wollte ich euch nicht mehr länger quälen. Ja. Also grundsätzlich ist einfach zuerst, Paulus will auf jeden Fall die Gnade betonen, wie großartig sie ist. Wie viel wir in Jesus haben. Aber am Ende kommt er und sagt, nutzt es nicht aus. Man soll das nicht nehmen und falsch verwenden, falsch verstehen. Denn da wird Jesus einem dadurch durch den Dreck gehen. Das will Paulus keinesfalls. Deshalb diese starke Verneinung. Niemals. Sondern wir denken, dass Jesus gekommen ist, damit ich noch mehr sehe. Niemals. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist auf diese Erde gekommen. Weil wir es so bitter nötig haben. Du bist Mensch geworden. Hast dein Leben hingegeben, damit wir Leben haben können. Was deine Liebe zeigt zu uns eigentlich. Das wollen wir nicht. Soll nie und nimmer selbstverständlich sein. Herr, öffne unsere Augen, dass wir begreifen, was wir in dir haben. Wie wir mit dir gehen können. Wie wir in diesem neuen Leben wachsen können. Und auch andere Menschen einladen. Zu diesem neuen, wunderbaren Leben.
Ich habe mein Folie einfach Keil gegeben.
Ja.
Da ist der.
Das ist hier ein Mac.
Ja.